Man muss einfach die Sachen machen, die sinnvoll sind. Nicht die Sachen machen, weil ich es geil finde, weil es mir Spaß macht. Die Sachen muss wirklich die Welt brauchen.
Mut wird belohnt. Das ist die zentrale Botschaft unserer neuen Podcast-Episode mit Leonid Matthias. Die beiden Modemacher sind seit 16 Jahren gemeinsam am Werk. Ihren Erfolg verdanken die beiden auch ihrer Fähigkeit, stets unangepasst zu bleiben. So bieten Leonid und Matthias ihren Kunden ein Rundumerlebnis beim Stöbern, beim Kaufen, aber auch bei Events wie Modenschauen und Ausstellungen. Leonid Matthias sind ein schönes Beispiel dafür, dass sich konsequente Orientierung am Kunden lohnt und dass auch das Ausleben der eigenen Persönlichkeit für kleine Handelsunternehmen nicht nur wichtig, sondern vielleicht sogar überlebensnotwendig ist. Herzlich willkommen im Visionsbüro, Leonid und Matthias. Für alle, die euch jetzt nicht kennen, stellt euch doch bitte noch mal kurz vor.
Hallo, mein Name ist Leonid. Ich bin das kreative Part von Leonid Matthias. Wir sind Frankfurter Modemacher und seit über 16 Jahren auf dem Markt.
Ich bin Matthias von Leonid Matthias. Ich bin der Geschäftsführer von unserem Label und federführend bei den organisatorischen Aufgaben hauptsächlich. Aber ich komme auch vom Maßschneiderhandwerk und habe alles von der Pike auf gelernt.
Seid ihr dann direkt gestartet als Unternehmen oder habt ihr vorher quasi nochmal eine Tour durch größere Unternehmen gedreht oder wie habt ihr das gemacht?
Nach meiner Maßschneiderausbildung habe ich dann an der staatlichen Modeschule Stuttgart Designer gemacht. Zwischen meiner Ausbildung und dem Studium war ich zweitbester deutscher Nachwuchsdesigner. Nach meinem Studium habe ich für eine Design-Konzept-Agentur gearbeitet in Deutschland und im Ausland. Und erst danach habe ich mit Matthias unser Brand gestartet. Der Matthias ist auch ein gelernter Maßschneider, der hat sich nach der Ausbildung gleich mit seinem Atelier selbstständig gemacht, hat eine Frau kennengelernt, mit der er irgendwas auf die Beine stellen wollte. Die Frau war mit mir damals in der Ausbildung. Wir haben uns danach 7 Jahre nicht gesehen. Und nach 7 Jahren haben wir uns zufällig dreimal in Frankfurt getroffen, morgens, mittags und abends zufällig. Und sie meinte, das ist kein Zufall, das ist eine Fügung. Ich musste jemanden vorstellen und das war dann der Matthias.
Genau. Und wir haben relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht.
Wow, quasi Nägel mit Köpfen auf dem Weg zu machen und dann 16 Jahre erfolgreich zusammen Unternehmen haben. Am Ende ist es ja wie eine Ehe.
Das stimmt, man sagt uns nach, dass wir so wirken.
Warum Frankfurt?
Wir haben uns in Frankfurt kennengelernt und wir haben natürlich uns Gedanken gemacht, wo wir starten möchten. Matthias wollte nach Russland, das wollte ich auf keinen Fall.
Genau, ich wollte am liebsten nach Russland, weil ich da die Chance gesehen habe und Leonid wollte es überhaupt nicht. Er hatte Angst vor der Mafia hauptsächlich. Aber wir beide waren uns ganz klar, Berlin nein, weil in Berlin verbraucht man einfach die Hälfte seines Lebens, um von A nach B zu kommen, weil die Stadt einfach groß ist. Aber auch, es gibt dort bereits eine Szene und die Modeszene ist relativ groß.
Berlin ist übersättigt. Wir haben gedacht, okay, es gibt in Frankfurt vereinzelt Modelabels, kleiner oder etwas größer, aber sowas für eine echte Modeszene gibt es ja gar nicht in Frankfurt. Und warum nicht quasi dort starten oder dort Pionieren zu sein, wo man wirklich was aufbauen kann, wo vielleicht auch die Leute das haben wollen. Was uns immer verblüfft hat, vor allem am Anfang, die Frankfurter kamen zu uns und haben gesagt, kommt ihr aus Berlin, aus München, aus Tel Aviv, aus Barcelona? Wir sagten, nee, wir kommen aus Frankfurt. Und ich meinte, was, das gibt's in Frankfurt, wie cool ist das denn? Jetzt muss ich nicht mehr nach München, nach Berlin fahren. Jetzt habe ich auch hier quasi was Cooles. Und das war das, was uns absolut auch beflügelt hat und in unserer Entscheidung hier ein Label zu führen auch bestärkt hat.
Und nicht zuletzt haben wir uns auch für Frankfurt entschieden, weil Frankfurt einfach eine wahnsinnig gute Infrastruktur hat. Also die ist einfach top durch die Anbindung vom Flughafen sowieso international. Und es ist eine Großstadt für Anfänger sozusagen. Relativ hoch, aber sehr klein, aber top Infrastruktur und international. Genau das, was wir eigentlich sind.
Ist das dann auch so, dass euer Publikum, kommt es mehr aus Frankfurt? Oder ist es so, dass es doch eher mehr aus nicht nur Umland kommt, sondern halt einfach auch von weit weg, wenn jetzt so Flughafen etc., wenn ihr das so erwähnt?
Die Hauptkunden kommen schon hier aus Frankfurt und Umland. Aber wir haben sehr, sehr stark internationale Kundschaft. Was sie alle vereinen, ist, würde ich sagen, sie sind alle kosmopolitisch.
Wir hatten von vornherein Kunden gehabt, die nicht nur aus Frankfurt oder München oder Berlin oder Kronberg waren. Wir hatten von vornherein auch Kunden aus Spanien, Asien, Ukraine, Russland, Israel, Saudi-Arabien, weil die gesagt haben, es ist so cool, ich habe einfach die Mode, die wir auch bei uns genauso tragen können wie überall.
Jetzt sitzt ihr ja auch in Sachsenhausen. Wie wichtig ist die Verankerung im Stadtteil? Aber ist es auch nochmal, dass Sachsenhausen da so ein Stück weit eine Rolle spielt, auch einfach für den kosmopolitischen Standort?
Als wir uns damals für Sachsenhausen entschieden haben, hieß es, dass Sachsenhausen das einzige kreative Viertel in Frankfurt wäre. Das heißt, dass dieser Status einfach von alleine Leute angezogen hat. Und wir hatten auch sehr lange ein Ladengeschäft auf der Zeil gehabt, aber irgendwie, wir sind hier zu Hause, weil Sachsenhausen ist sehr familiär und wir sind wirklich sehr, sehr gut mit ganz, ganz vielen Ladeninhabern, was einfach uns gut tut. Zum Beispiel, wir machen sehr, sehr viele Kooperationen. Wir haben zum Beispiel mit dem Aquarium-Konto letztes Jahr, wir haben ein Konzept geschrieben und wir waren Landessieger. Wir haben den Preis von 20.000 Euro Geld hierher quasi geholt nach Sachsenhausen und haben hier ein riesen Event und Ausstellung gemacht. Und wir haben einen Gewerbeverein und natürlich versuchen wir einfach mit den anderen Läden was auf die Beine zu stellen, weil zu zweit, zu dritt ist man sowieso stärker, hat mehr Reichweite und man kann einander befruchten.
Ihr seid sehr breit aufgestellt, ihr macht extrem viel. Muss man das auch machen, wenn man so als Händler, Händlerin unterwegs ist, gerade auch in der Größe, in der ihr unterwegs seid, dass man sagt, okay, wir brauchen die Vernetzung im Stadtteil, wir brauchen die Präsenz darüber hinaus, um sich halt quasi auf dem Markt durchzusetzen?
Von nichts kommt nichts. Die Modebranche ist jetzt, es ist sehr, sehr schwer. Wir haben Corona überlebt, wir haben jetzt zwei Kriege und man sieht, dass wir jetzt uns im Umbruch befinden, dass ganz, ganz viele auch große und starke Modeläden oder Labels gehen bankrott, insolvent, pleite. Und uns ist durchaus bewusst, dass nur mit Mode ist es einfach schwieriger. Außerdem, wir sagen immer, dass das, was wir drauf haben, unser Know-how, unsere Erfahrung, es wäre ein Verbrechen, das nur für uns zu behalten. Wir geben unser Wissen weiter in den Workshops, in Mentoring-Sachen. Wir machen das auch fürs Geld, aber auch kostenlos, weil wir einfach finden, dass wenn man etwas hat, dass man das auch teilen sollte mit der Welt. Unser Anspruch ist hier mit der Mode, die Welt schöner zu machen und das gehört definitiv auch dazu.
Und ich würde ergänzend sagen, dass das Erfolgsrezept darin liegt, schnell zu handeln. Wir sind in der Lage, agil zu sein und schnell zu handeln. Das ist, würde ich sagen, der Schlüsselpunkt. Der hat uns immer gerettet oder immer nach vorne gebracht, weil wir konnten sofort reagieren und konnten entsprechend sofort die Kundennachfrage, die sich geändert hat, sofort bedienen. Hingegen andere größere Unternehmen, die ein bisschen unbeweglicher sind von den Strukturen, die haben es da, denke ich, weitaus schwerer und deswegen gehen da auch viele kaputt, vermute ich.
Aber ich würde auch sagen, dass was unser Erfolgsgeheimnis jetzt wäre, dass wir einfach uns treu bleiben, dass wir uns nicht anpassen und dass wir einfach auch ein ehrliches Produkt letztendlich quasi machen, was nicht nur nachhaltig ist, was auch quasi geil aussieht.
Stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Nachhaltigkeit und Öko sozusagen, oder anders formuliert, für mich war es, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber für mich war Nachhaltigkeit ganz oft, hatte einen Öko-Touch sozusagen, also unsexy. Das war einfach unsexy. Es war nicht schön. Und ich finde, wir haben es geschafft, dass wir nachhaltige Mode in wahnsinnig schön hinbekommen haben.
Also wenn so unsere Kunden erfahren, dass die Sachen nachhaltig sind, sagen, hä? So cool nachhaltig? Na klar, das geht auch. Ich meine, ja, die Frage von Stoffen und Design und wie und wo man die Sachen produziert. Und darum geht es ja auch. Wir sagen zum Beispiel, es gibt sehr, sehr viele Marken, die sich nachhaltig nennen, aber im Ausland produzieren. Da gibt es sowieso einen Fußabdruck, weil die Sachen müssen hier und hier ins Flugzeug geschickt werden. Wir machen alles hier komplett in Sachsenhausen. Unser Fußabdruck ist richtig gering. Wir sourcen überhaupt nichts aus. Wir machen wirklich komplett alles selbst. Das heißt Design, Schnitte, Nähen, Sticken, Drucken.
Ich habe mich ein bisschen auf der Website natürlich umgeguckt und die Fischkette, Auch die Maßbandkette, jetzt die Tasche, die man auch im Hintergrund jetzt gerade sieht, die man jetzt im Podcast nicht sehen kann, aber besteht aus Autogurten. Ist es vielleicht auch so, dass der Erfolg auch jetzt vielleicht gerade für kleine Handelsunternehmen manchmal fast schon mehr vor den Füßen liegt? Ich erinnere mich nun jetzt zum Beispiel an ein Gespräch mit Daniela Damm aus dem Taschenatelier drüben in Bockenheim, die dann sagte, naja, sie musste sich einfach was überlegen, wie sie ihre Taschen verschließt, weil sie die an die aufwendigen Verschlüsse überhaupt nicht drankommt. Sie hat überhaupt nicht die Stückzahlen, um das irgendwie abzusetzen. Und so war sie gezwungen, letzten Endes sich irgendwas zu überlegen, und hat dann später festgestellt, Moment mal, meine Taschen sind jetzt viel leichter als das, was woanders ist, und man schleppt viel weniger Kilos am Ende tatsächlich irgendwie mit sich rum. Ist es manchmal auch so, dass in so einer Offensichtlichkeit der Schlüssel liegt, um dann was draus zu machen?
Das kann sehr gut sein. Ich sage einfach immer, dass wir sind von so vielen Sachen umgeben, die wir nicht wirklich sehen oder nicht wirklich wahrnehmen. Aber wenn wir wirklich einfach versuchen, die alltäglichen Sachen mit den anderen Augen sich anzuschauen und auch zweites Leben zu schenken, dann entstehen einfach die coolsten Sachen auf jeden Fall. Man muss aber diese Zeit nehmen und auch dafür offen sein. Man muss nicht den Trends hinterherjagen oder auch nie zu schauen, was die anderen machen, weil wenn man Erfolg haben will, man muss ein Produkt verkaufen, was wirklich einzigartig ist. Aber irgendwas zu machen, was schon die anderen machen, oder wir sagen, dass wir machen alles außer Basics, weil es gibt so viele Marken, die Basic-Mode machen, wir sagen, wofür? Ich meine, noch ein Brand mit Basic-Sachen, das wäre Ressourcenverschwendung oder Verschleuderung, und das braucht die Welt gar nicht. Es ist ja immer die Frage, was die Welt braucht. Unser Planet ist quasi vollgemüllt mit Plastik, mit Abfällen. Und wenn man etwas macht, muss man sich Gedanken machen, okay, wo soll das Teil letztendlich landen? Wir sind total glücklich. Wir haben Kunden, die zu uns kommen und sagen, ich habe schon seit 10, 12 Jahren eure Hose, euren Rock. Das trage ich immer noch, ist immer noch geil, ist nicht aus der Mode gekommen. Und das ist das, finde ich, worauf es auch ankommt. Man muss einfach die Sachen machen, die sinnvoll sind. Nicht die Sachen machen, weil ich es geil finde, weil es mir Spaß macht. Die Sachen muss wirklich die Welt brauchen.
Wie oft seid ihr auf die Nase gefallen mit Kollektionen oder mit Stücken, bis ihr auch einfach sagt, okay, das funktioniert jetzt richtig gut?
Was wir am Anfang festgestellt haben, dass die Sachen nicht gekauft werden, obwohl die echt gut ausgesehen haben. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass die Kollektionen, die wir machen, kommen erst 2 Jahre später richtig gut an, weil wir der Zeit im Voraus waren. Und das heißt, das, was wir als eine Niederlage gesehen haben, anfangs haben wir gesagt, okay, nein, das ist keine Niederlage. Wir müssen einfach uns gedulden. Die Sachen werden gekauft. Und wo wir auf die Nase gefallen sind, da,
Beziehungsweise, wenn ich ergänzen darf, diesen Punkt, das mit den 2 Jahren, das liegt daran, dass Deutschland in der Regel 2 Jahre hinterher ist, sozusagen, mit den Trends. Und Leonid aber trotzdem im Zeitgeist kreiert, und daher sind die Sachen quasi hier in Deutschland, international sind die sofort gefragt, aber nur in Deutschland kommen die 2 Jahre später erst an und werden auch erst dann wirklich hauptsächlich gekauft. Das ist wirklich witzig, wie man das merkt. Wir haben auch mal eine Kollektion gemacht. Leonid hat sie gemacht, und dann habe ich gesagt, komm, Leo, jetzt lassen wir die 2 Jahre ruhen. Und haben die wirklich nicht gemacht. Er war erstmal sauer auf mich, dass er die Kollektion fertig machen musste. Und dann haben wir wirklich 2 Jahre gewartet, haben sie dann gefertigt, und die war 1A, kam top an.
Aber zu deiner Frage noch einmal mit der Mode, ich glaube gar nichts,
Sind wir
nein.
noch nie auf die Nase gefallen? Doch, ich würde eine Sache sagen, da sind wir ein bisschen auf die Nase gefallen. Und zwar,
Ich weiß nicht, woran es
ich habe dich
liegt.
leicht überredet,
Dass
dass
ich
du
mich
nein,
mächtige,
bitte anfasst, dass du bitte nicht zu,
krasse
zu
Mode
verrückt
mache.
bist, zu extro, sondern dass es ein bisschen tragbar für die Straße. Und da sind wir auf die Nase gefallen, weil wir haben es gemacht. Also ich habe wieder zum gebeten. Was heißt gebeten? Ich habe ihn, ja, dringlicher
Die
gebeten.
Stoffe waren nass von meinen Tränen.
Er hat es gemacht, und es kam tatsächlich nicht an, weil unsere Kunden einfach von uns erwarten,
Was Besonderes.
die Sachen dort sind geil, sind besonders asymmetrisch, einfach was Besonderes, kein Basic
Ich
sozusagen.
habe gesagt, ja gut, okay, das ist nett, aber ich komme nie zu den Matthias, um das zu kaufen. Das kann ich auch bestimmt woanders bekommen.
Und also das war insofern auf die Schnauze fallen, weil es kam quasi, oder es war ein super Learning daraus, weil wir dachten, okay, es wird mehr gekauft. Nein, die haben kaum gekauft, diese langweiligen Sachen sozusagen, die angepassten Sachen. Und das Learning daraus war auch noch zusätzlich, dass wenn wir uns quasi richtig austoben, unsere komplette DNA leben, dass das gekauft wird. Interessanterweise, die Sachen, die am krassesten sind und sogar auch die teuersten Sachen, die werden als erstes verkauft. Das fasziniert mich immer
Ja.
wieder. Auch bei I'm Not Fake, das Teil, kannst du jetzt erzählen vielleicht.
Die haben für die letzte Kollektion ein Brautkleid gehabt, das sieht wie ein Kleidersack aus. Aber wenn man das quasi anzieht und richtig schnurrt, das wird zu einem Art Cape. Aber das war einfach für die Kollektion. Und ich habe gesagt, Matthias, mach das nur einmal, weil natürlich das kauft keiner. Wir haben die Kollektion gezeigt. Das erste Teil, das gekauft wurde, war dieses Kleid. Und wir hatten einmal einen Rock genäht aus Metallstoff, was nicht tragbar war. Das war für den Laufsteg, sah richtig geil aus. Hing jahrelang einfach im Ladengeschäft. Und eines Tages kam eine Frau rein und sie meinte, ob sie das anprobieren darf. Ich habe erklärt, sie darf das natürlich machen, aber wir müssen zur Seite die Umkleide, sie muss auf den Stuhl hochgehen, sich an mir festhalten, da rein springen, sie dabei nicht verletzen. Das war so eine Geschichte. Und sie hat es angezogen letztendlich, sie kam zum Spiegel und sie hat, oh mein Gott, das ist das, was ich suche, ich nehme das. Ich will das einmal entziehen an dem quasi Abend von der Uraufführung auf der Bühne in der Alten Oper und dann zu Hause auf den antiken Kleiderbügel als ein Schmuckstück aufhängen.
Für mich ist so die Lektion daraus, einfach konsequent, mutig zu sein und vor allem dann aber auch konsequent in dem zu sein, was man tut. Die Märkte sind eigentlich gesättigt, die Produkte sind austauschbar, es ist alles miteinander vernetzt. Man kann halt irgendwie gut übers Internet alles Mögliche irgendwie vergleichen. Selbst große Labels, große Ketten haben dann ganz schnell Probleme, weil es einfach dann immer noch jemanden gibt, der irgendwie noch billiger ist, noch schneller irgendwie das Ganze macht. Das halt eigentlich gerade auch für kleine Handelsunternehmen am Ende des Tages der Erfolg nur in der anderen Richtung liegt, nämlich zu sagen, okay, ich packe meine DNA, so wie ich bin, jetzt auch tatsächlich einfach in mein Geschäft mit rein und lebe das einfach vor und dann gibt es eine ganze Menge Leute, die uns finden und dann ja das Ganze, so den Mut sozusagen dann auch belohnen.
Es geht nicht nur um den Preis. Es geht darum, dass was nichts kostet, ist auch nichts wert. Noch billiger ist nicht immer ein Kaufargument. Was wir erleben, dass unsere Kunden uns sagen, ihr seid viel zu günstig, bitte macht die Sachen teurer. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant, weil der Kunde hat eine Wertschätzung. Ihm geht es nicht darum, etwas zu kaufen, was billig ist. Ihm geht es auch darum, etwas zu kaufen, was toll ist und das wertzuschätzen. Und wir haben zum Beispiel eine Hose gehabt, eine richtig aufwendige Männerhose. Das weiß ich immer noch für 198 Euro. Die Hose hing im Laden und keiner hat diese Hose gekauft. Und ich war etwas verzweifelt. Ich war mir so sicher, dass die Hose ein Renner ist und kein Penner. Wir haben die Hose 20 Euro teurer gemacht. Wir haben innerhalb von einer Woche die komplett verkauft.
Steckt das vielleicht so ein Stück weit da mit drin, dass ihr einfach auch auf Qualität setzt? Also jetzt nicht nur im Schnitt oder im Design,
Ja.
sondern auch einfach bei den Materialien, die ihr einkauft?
Also die Qualität ist wirklich A und O, weil Qualität ist auch Nachhaltigkeit. Da wir die Sachen machen, die nicht Mainstreaming sind und man die in 10 Jahren auch tragen kann oder tragen sollte, dann muss auch die Qualität stimmen, dass man die wirklich auch in 10 oder 15 Jahren halt weiterhin tragen kann. Und wenn wir etwas nähen und dann irgendwas zieht oder schief sein sollte, es wird so oft aufgetrennt und nochmal genäht, bis das einfach perfekt ist, weil wir einfach nicht wollen, dass die Leute, die Lind Matthias tragen, dass wir uns dafür schämen.
Wie wichtig ist für jetzt auch für euren Geschäftserfolg eure Community bzw. Social Media?
Die Community zu bespielen ist für uns sehr, sehr wichtig. Das sind unsere Kunden.
Wir bekommen von den Leuten, die auch unsere Sachen interessanterweise nicht liken, immer wieder Feedback, ihr macht so viel, ich habe auf Social Media gesehen, dies und jenes. Das heißt, die Social Media spielen bei uns eine große Rolle, aber kosten auch sehr viel Zeit. Ich habe in diesem Jahr ein Buch geschrieben. Wir haben gesagt, dass wir jetzt auf Social Media nur das Buch promoten. Genau 11 Tage, glaube ich, oder 10 Tage. Keine Mode, kein Nichts, nur das Buch. Und wir haben gestern gepostet, was auch der Wahrheit entspricht, dass wir das Buch quasi heute bestellen. Und wer eins von den ersten Exemplaren haben möchte, muss das bitte jetzt machen, weil dann gibt es eine Warteliste. Uns haben die Leute angeschrieben und angerufen, bitte, bitte, geh noch 5 Bücher, geh noch 3 Bücher. Ich sagte, Matthias, das hätte ich nie gedacht, dass dieser Post, was auch nie zu viel Likes bekommen hat, aber so viel Leute zu uns geführt hat.
Social Media auf der einen Seite extrem wichtig, ja. Auf der anderen Seite, viele Top-Kunden von uns sind dort nicht zu finden. Viele wiederum schon, aber einige nicht. Die erreichen wir dann per E-Mail zum Beispiel. Das ist auch sehr interessant, zu sehen, wer ist auf Social Media, wen erreichen wir da und wen nicht.
Oder wir machen regelmäßig Events. Wir hatten in diesem Jahr in Frankfurt eine sehr, sehr große Ausstellung gehabt bei Lola Montes. Und die Kunden sind sehr, sehr dankbar, weil sie sagen, dass sie bei uns nicht nur Mode und das Menschliche finden, dass sie einfach auch Mehrwert haben, dass sie unterhalten werden.
Und ich meine, das ist das Kosmopolitische, was alle verbindet. Und das egal, ob 86 oder 23.
Also bei der vorletzten Vernissage haben 2 neue Kunden gehabt. Die haben gesagt, sie haben so wohl gefühlt. Es ist selten, dass wir bei einem Event sind mit so vielen Leuten und jede ist Persönlichkeit, aber jede ist cool drauf.
Das ist am Ende die Marke, die dadurch halt auch entsteht. Und ihr legt das sehr, sehr gewissenhaft. Und der Lohn am Ende ist es, dass die Leute euch nicht nur auf Social Media folgen, sondern generell einfach auch euch wirklich treu sind. Bei euch ist schon aber auch eine Mischung aus der digitalen Community und auch den Events.
Definitiv. Persönlicher Kontakt ist natürlich auch sehr wichtig. Also wirklich breit gestreut, ja.
Also was bei uns wichtig ist, wenn wir jetzt auf Social Media einen Kommentar bekommen oder eine Anfrage, ich beantworte die Sachen wirklich sofort. Also finde, dass man sich nicht leisten kann heutzutage, dass die Person auf Social Media eine Antwort quasi am nächsten Tag bekommt oder Stunden später bekommt. Und natürlich nimmt das sehr viel Zeit in Anspruch, das ist aber wichtig, weil man einfach als kompetent auch dasteht oder kundenorientiert dasteht.
Jetzt seid ihr auch als kleiner Handelsbetrieb, ihr habt trotzdem einen Online-Shop. Ist ja auch immer so eine strittige
Ja.
Frage, brauche ich das jetzt oder brauche ich das nicht? Ist es bei euch tatsächlich ein Online-Shop im Sinne von, dass ihr maßgeblich Umsatz darüber macht oder ist es eher digitales Schaufenster mit Bezahlmöglichkeit?
Vielleicht sind wir mit Letzterem gestartet, denn man darf nicht vergessen, das ernsthafte Betreiben von einem Online-Shop verschlingt genauso viele Ressourcen wie ein Laden, finanziell und auch von der Zeit. Wir haben erkannt, es ist wichtig, dass wir es haben. Zur Corona-Zeit hat uns das hervorragend gerettet, denn wir waren aufgestellt, wir hatten den Shop, wir hatten alle Produkte da, wir konnten verkaufen. Die anderen hier aus dem Viertel, jetzt im Vergleich jetzt die nähere Umgebung, die hatten die Möglichkeit nicht und haben dann überlegt und geschaut, ja, lass uns schnell einen Online-Shop machen. Also das war gut, dass wir quasi da einfach so top aufgestellt waren.
Aber auch jetzt mit dem Buch zum Beispiel, das Buch wird erst bei uns im Laden nächste Woche Freitag zum Verkauf geben. Aber wir haben schon jetzt Vorverkauf gestartet. Das heißt, dass jetzt haben wirklich ganz, ganz viele das Buch schon online vorbestellt.
Für uns ist es wahnsinnig wichtig, dass wir es haben, weil es ist quasi unser Herzstück und daran ist alles angeknüpft. Das ist unser Warenwirtschaftssystem. Andere Shops sind angeknüpft daran. Von daher ist es für uns intern sehr, sehr wichtig und essentiell. Für den Kunden, wie nutzt der Kunde das? Er nutzt es tatsächlich als Schaufenster. Also wir erleben es ganz oft. Allein in diesem Jahr zähle ich 4 oder 5 Kunden, die kommen rein und sagen, genau, ich will das, das und das anprobieren. Ich habe mir im Vorfeld die ganze Seite angeschaut, alle Sachen angeguckt. Also wirklich genial. Als digitales Schaufenster wird es genutzt und die Leute kommen dann hierher für die persönliche Beratung, um das dann hier zu erleben und anzuprobieren.
Und wenn jemand das online kauft, okay, und dann kannst du vor Ort beraten und zeigen und erklären und begeistern. Es ist immer sehr, sehr cool, weil der Kunde dann auch gleich was dazu kauft, sehr oft.
Ich kann mir gut vorstellen, dass für einige es tatsächlich auch einen Wert ist, dass dieser Authentizität, dass man die sozusagen kaufen kann in einer Zeit, in der vieles nicht mehr authentisch ist, aber dass das halt quasi so weit auch in die Produkte einfließen kann, das macht bei euch schon eine ganz schön runde Sache daraus, ja.
Vielleicht auch daher, weil wir eben quasi mit unserem Namen und unserem Gesicht und unserer Person vor oder hinter unserem Label oder unserer Firma stehen.
Ich habe eine Kundin, die, das wusste ich nicht, sich lange nicht getraut hat, bei uns reinzukommen, weil der Laden von außen sehr nobel aussieht. Und wenn man bei uns aber reinkommt, man ist immer überwältigt, dass wir ganz anders sind, als man das erwartet. Und so haben wir eine Kundin, sie hat in der Tat sehr, sehr viele Monate gebraucht, um bei uns reinzukommen. Und als sie reinkam und ins Gespräch kam, in die Beratung kam und etwas gekauft hat, sie war total überwältigt und sie meinte, Leonid, ist dir bewusst, ihr seid eine Insel der Menschlichkeit im Ozean von Kapitalismus. Ich sage, wie bitte? Sie meinte, verstehst du, ich habe euren Laden schon sehr, sehr, vor sehr langer Zeit entdeckt. Ich wollte schon seit so oft bei euch reingehen, ich habe mich nie getraut. Ich dachte, wenn ich reinkomme, ich werde entweder von oben herab beraten oder nicht beraten oder komisch behandelt. Sie meinte, das geht nicht von den teuren Boutiquen. Sie meinte, ich komme zu dir und sind so tolle Menschen, ich habe so ein tolles Produkt. Und dann hat sie geweint plötzlich. Wir hatten auch eine Situation, wir hatten zwei Kundinnen, sie waren beide sehr kräftig und sie hatten beide Diabetes. Und das war Mama und Tochter. Und ich habe nach dem Kleid gesucht, in dem die Tochter bei dem Abschlussball schlank aussehen sollte. Weil sie meinte, dass die Tochter wurde halt immer gemobbt und sie hat kaum Freunde und sie hat nur einen Wunsch, bei dem Abschlussball richtig weiblich und schlank auszusehen. Aber sie bekommen nirgendwo so ein Kleid. Und wir hatten ein Kleid. Ich meinte, zieh das bitte an. Sie hat das angezogen. Die waren so aus dem Häuschen, dass die Tochter hat geweint. Sie meinte, Mama, guck mich an, ich habe eine Taille, ich bin schlank, ich sehe toll aus. Dann hat die Mama geweint. Dann haben sie mich gefragt, was das Geld kostet. Ich habe den Preis gegeben. Dann haben sie geholt, es war für die viel zu teuer. Und ich meinte, was ist euer Budget? Und sie meinte, unser Budget wäre, glaube ich, 185 €. Und ich sage, ja gut, okay, dann machen wir das. Sie meinte, wie? Ich sage, ja, ich bin der Chef, ich kann das. Und die haben dann noch mehr geweint. Und die waren so unglaublich dankbar, dass sie nicht nur das Traumkleid gefunden haben, dass man auch mit dem Preis so krass entgegenkam. Ich habe gesagt, Matthias, weißt du, na klar, wir wollen auch hier Geld verdienen, aber wenn die zwei Leute jetzt rausgehen und die sind dann so glücklich und so dankbar, das bringt uns ja so viel. Und danach haben wir wirklich jahrelang zum Weihnachten eine runde Stange gemacht mit der Aktion, zahl, was es dir wert ist. Also nicht zahl, was du willst, zahl, was es dir wert ist. Und es war für uns auch ein Riesenerlebnis. Wir hatten Leute, man hat gesehen, dass sie wirklich nicht gut betucht sind, aber sie haben Lust, etwas Besonderes zu kaufen. Und das, was sie uns gegeben haben dafür, war für sie viel Geld. Und sehr oft haben sie sogar mehr bezahlt, als das Teil gekostet hat. Sehr oft haben sie viel, viel weniger bezahlt. Aber es war für uns auch okay, weil diese Energie, das Positive, das hat alles wettgemacht.
Ihr wandelt euch so permanent, dass ihr quasi immer in Bewegung seid, was natürlich dann auch in schwierigen Zeiten vielleicht ein Vorteil ist.
Wir haben kaum Druck mehr, weil wir irgendwann uns gesagt haben, warum müssen wir das genauso machen wie alle? 4 Glückszonen pro Jahr oder 2 oder 3 oder noch mehr. Du sagst, nein, wir wollen das nicht. Ich kann auch eine Kollektion pro Jahr machen, die man auch das ganze Jahr durchtragen kann und auch noch in den folgenden Jahren. Die Sachen werden dann geil, wenn ich mich entfalten kann ohne Druck oder es in Ruhe machen kann. Dem Kunden von uns, glaube ich, ist das auch egal. Da wir immer wieder oder permanent dazwischen Einzelteile und Unikate nähen, der Kunde oft zu uns kommt, der entdeckt sowieso ständig neue Sachen. Aber dann gibt es ein Event, was toll ist, mit einer Kollektion, was ausgereift ist, weil ich finde einfach ein Produkt, was mit Liebe und Ruhe gemacht ist, das hat eine andere Ausstrahlung auch. Bei einem Kleid, wir haben 2 Wochen den Schnitt gemacht und haben 20 Kleider genäht, bis dieser Schnitt genauso war, wie das im Kopf hatte, was ist daraus geworden? Ein Kleid, das wir schon seit über 7 Jahren immer verkaufen und die Frauen lieben das Kleid. Ich habe eine Hose, die habe ich damals entwickelt für die Männer, unsere Nikolaihose, und irgendwann haben die Frauen den Geschmack daran gefunden und wir verkaufen die Hose so gut an Frauen und an Männer. Ich sage, ja klar, ich habe diese Kollektion in so einer Harmonie gemacht, in so einer Ruhe. Und der Kunde, der sieht das Ergebnis, der spürt auch das.
Ihr zwei, ich danke euch für dieses tolle Interview.
Danke dir.
Wir haben zu danken.
Visionsbüro Frankfurt. Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt, vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de.